In unserer neuen Folge reisen wir mit einem erotischen Triumphwagen und hängen uns an alte Algen.
Und wir erzählen, wie man sich sehr geschickt vor dem Distanzunterricht drücken kann. Und jetzt geht's los.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth.
Ja, herzlich willkommen zu unserem Gute-Nachrichten-Podcast. Hier gibt es natürlich nicht nur aktuelle Gute-Nachrichten, sondern auch Nachrichten aus unserem Alltag. Schöne Dinge, die uns passiert sind. Wir, das ist der wunderbare und immer sehr unterhaltsame Markus Barth.
Dankeschön. Und natürlich die Moderatorin, Journalistin und, wie wir seit letzter Woche wissen, die nordische Gans, Susan Link.
Dauerschnatternd in diesem Zusammenhang, sei das nochmal erwähnt. Ja, wir sind schon, das ist eine sehr gute Idee von dir, nochmal kurz zurückzuschauen. Wir sind schon in der Folge von letzter Woche, weil wir ja manchmal noch so ein bisschen Nachlese machen. Und da ging es nicht nur um Zugvögel und nordische Susan-Link-Gänse, sondern ich hatte auch erzählt, dass wir eine kleine Katzenfamilie in einer Kirche in den USA entdeckt hatten, die dort erst für eine tickende Bombe gehalten wurde und dann aber gerettet werden konnte. Und so haben wir uns gefragt, wie viele tolle Katzengeschichte gibt es eigentlich in Kirchen? Und natürlich, vielen Dank dafür, habt ihr sofort wieder mitgemacht und habt gesagt, hey, wir haben noch mehr Vierbeiner, die irgendwo rumlaufen, wo sie normalerweise nicht sind.
Ja, das hat nicht lange gedauert tatsächlich. Ich habe also sofort Mails bekommen. Unter anderem gibt es wohl auf dem Gelände der Uni Augsburg einen Kater, der da wohnt und auch gerne mal mit in die Vorlesungen geht.
Sehr schön. Was studiert YouTube, er denn?
Hundeerziehung, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ja. Und was ich auch sehr schön fand, es gibt wohl in der Nähe von Görlitz ein Kloster, das Kloster St. Marienthal, und da wohnt der Klosterkater Olli schon seit Jahren. Und auch dazu gibt es ein YouTube-Video, den Link dazu werde ich auch auf jeden Fall in die Shownotes reinpacken, weil da gibt es dann so einen Fremdenführer aus der Gegend, der dann, das ist ganz rührend wirklich, der dann von diesem Klosterkater Olli erzählt und der dann irgendwann so sagt, es ist wirklich so ein gestandener Mann, muss man sagen, und der steht dann da und sagt, ich hab den Olli wirklich sehr lieb. Das ist ganz cool. Der Olli hat nicht die beste Figur, aber das wird im Frühjahr wieder besser. Das reden wir Männer uns ja immer ein. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Wirklich, das müsst ihr mal gucken.
Wobei das bei Katzen ja tatsächlich so ist, ne? Die haben so Wechselfiguren.
Nehmen die zu, ja? Okay. Eine Wechselfigur. Ja, das ist gut.
Das ist was positiv Ausgedrücktes für, die werden im Winter fetter. Das kann ich für unsere Katze auch bestätigen. Die hat dann immer so ein kleines hängendes Bäuchlein, trägt die immer so mit sich rum. Und dann wird sie immer, weil die hat ja keine Lust rauszugehen, wenn es irgendwie unter 15 Grad ist. Und wenn sie dann wieder unterwegs ist und dann juppidu durch den Garten hopst oder so, dann wird das wieder eine ganz zarte Person.
Eine und stramme Katze. Da muss ich dir kurz noch folgende Geschichte erzählen. Bei meinem letzten Hund, der Bärbel, das war ja mein erster Hund. Und als ich die dann eine Zeit lang hatte, irgendwann, man verwöhnt sie natürlich auch, wie es sich gehört und so. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, boah, die kriegt so einen Kragen am Hals irgendwie. Ich hatte natürlich sofort irgendwie im Kopf irgendwie, oh Gott, Schilddrüsen, Über-, Unterfunktion, was auch immer. Und dann bin ich zu meiner Tierärztin gegangen, die wirklich ganz wunderbar trockene Art hatte. Und habe zu ihr gesagt, ja, ich mache mir Sorgen hier, die kriegt da so einen Kragen. Und dann untersucht die meine Katze und sagt original zu mir, ja, Herr Barth. Nee, nicht meine Katze, mein Hund natürlich. Guck mir an und sag, ja, Herr Barth, Ihr Hund wird fett. Hab ich mich geschämt, aber ich bin ein bisschen froh, weil sie hat mir auch ein ordentliches Geld dafür für diese Untersuchung dann abgerechnet.
Ja, aber das ist verdient. Das Interessante. Wir kennen ja vor allem dieses Bauchfett, aber es gibt bei Tieren ja auch so Halsfett. Ja. Ich meine, das kommt bei Menschen auch irgendwann, das berühmte Halsfett. Sieht man jetzt auch mal sehr schön in der Situation der Masken. Da gibt es ja Varianten, wo man die Maske auch tragen kann, an welchem Teil des Halses. Aber das ist tatsächlich bei Hunden, die können so einen Kragen kriegen,
vielleicht wir schon wieder unterwegs sind. Vielleicht ist das der Grund, warum manche Leute ihre Maske so weit unten tragen, weil sie ihr Doppelkinn verstecken wollen. Ich weiß es nicht. Also
nicht über die Nase setzt dann ziehen, zumindest so im sehr in der Mitte des Gesichtes setzt sie dann so an, weil da drunter, aber komm, ist egal.
Wir driften ab. Wir driften ab. Wir wollten ja eigentlich nur gute Nachrichten erzählen hier. Und ich würde vorschlagen, Susan, du fängst an diese Woche. Erzähl mir was Gutes.
Ja, von zu viel Hals kommen wir zu einer wirklich, finde ich, sehr guten Nachricht in dieser Woche, die mal von der EU kommt. Da werden ja nicht nur gerade Gurken beschlossen, sondern da gibt's ja auch ab und zu mal so ein paar gute Sachen. Und da gibt es seit dieser Woche nämlich, wie ich finde, sehr übersichtlich ein neues Energielabel. Du kennst ja, du willst eine neue Waschmaschine kaufen, Fernseher, keine Ahnung. Und dann, und was hast du so? Ich habe A+, plus. Und irgendwann verlierst du so die Übersicht, wie viel Plusse sind jetzt eigentlich gut hinterm Arsch. Und das hat man jetzt tatsächlich vereinfacht. Es gibt jetzt neue Label und das ist einfach nur noch A bis G. Aha. Hätte man auch früher drauf kommen können, finde ich ja. Aber durchaus übersichtlicher. Also es ist jetzt wirklich A bis G. Du musst auch da draufstehen haben, so Lautstärkeangaben. Gibt jetzt auch, wie inzwischen überall, so ein QR-Code drauf, wo du dann nochmal ein paar Sachen lesen kannst. Und was ich richtig gut finde, ist, dass jetzt tatsächlich die Hersteller Ersatzteile dafür bis zu 10 Jahre vorrätig haben müssen und nicht mehr sagen können, nee, ihre Waschmaschine, die ist ein halbes Jahr alt, da können wir jetzt nichts mehr zu tun, wenn die kaputt
ist. Neu, die muss neu.
Die muss neu. Weil das hat ja tatsächlich bei uns auch dazu geführt, bei uns allen, dass man so, das war ja früher eine mega Anschaffung. Ja. Wir brauchen eine neue Waschmaschine, und heute ist es wirklich so, hier Aschenbecher voll, wir brauchen eine neue, überhaupt kein Problem. Und deswegen finde ich das eine richtig gute Nachricht, dass man da jetzt mal nachgeguckt hat, damit wir alle die Geräte auch wieder länger und sinnvoller nutzen und auch verstehen, was wir da gekauft haben und uns nicht in irgendeinem Plus verheddern. Deswegen habe ich diese Nachricht mitgebracht.
Das finde ich tatsächlich in mehrerer Hinsicht gut, weil zum einen, es zeigt ja auch eine positive Entwicklung, weil der Grund für diese Umbenennung ist ja, so viel ich weiß, dass mittlerweile fast jedes Gerät A+ war. Also weil so die schlechteren Dinger, die gab es ja gar nicht. Nicht mehr. Und wie du ja richtig sagst, dann hatte man halt irgendwie 6+ dahinter und das ist ja vollkommen unübersichtlich einfach. Und die andere gute Nachricht dabei ist natürlich wirklich diese Möglichkeit, es zu reparieren, weil das ist wirklich was mich wahnsinnig aufregt, muss ich sagen, dass du halt irgendwie ein technisches Gerät hast, das hast du dann 2 Jahre, dann geht das kaputt und dann musst du es einfach wegschmeißen, den Riesenklotz, obwohl irgendwie ein Schräubchen oder ein halbes Drähtchen kaputt ist, das macht ja überhaupt keinen Sinn, oder?
Ja, und es war ja immer aufwendig gemacht, dass du überhaupt an sowas wieder drankommst, ne? Dann hattest du irgendwie 3 Schrauben, ja, das ist aber deine Versandkosten nochmal von 50 Euro. Genau. Und weil diese ganzen Geräte ja sowieso wirklich deutlich günstiger geworden sind, ist es ja, hat es oft gar keine Sinnhaftigkeit mehr gehabt. Aber ja, wie du sagst, dieses, wenn du ein B hattest, war es eigentlich schon kaputt gekauft. Ne?
Also schon, also das war schon raus. Outlaw quasi. Kannst du denn sowas reparieren? Bist du eine Repariererin?
Bei Elektronik finde ich ein bisschen schwierig. Ja. Ich bin ja nicht so, also an so Stromkabel und solche Sachen traue ich mich nicht so ran, aber ich habe letztens doch mal festgestellt, wofür diese Produkte sind wie Waschmaschinenreiniger und sowas.
Die, Teufelszeug, ich finde sowas, ja, sowas gibt's doch gar nicht.
Ja, komm, du machst das bestimmt immer, aber da steht ja mal drauf, so einmal im Monat. Und ich denke, das ist aber nun wirklich irgendwie übertrieben. Aber ich mache das jetzt, weil irgendwann meine Waschmaschine komisch wurde. Und dann
ihr habt euch auseinandergelebt quasi.
Wir hatten uns auseinandergelebt und seitdem mache ich die an allen Gummidichtungen dauernd sauber. Und dann gibt's ja so diese Flusenfächer, die werden von mir gehegt und gepflegt. Und ab und zu gibt's dann eben die Reinigung ohne Wäsche in guten Rhythmen. Du lachst, weißt du? Auch dann hat man länger was von diesen tollen Produkten. Aber das habe ich dann auch dazu gelernt.
Ich finde also auch bei diesen tollen Produkten, ich meine, ich habe ja jetzt im letzten Jahr einiges davon entdeckt, weil man macht ja alles. Ja, natürlich.
Man macht ja alles, genau.
Ich habe natürlich auch meine Waschmaschine gehegt und gepflegt. Und auch die Spülmaschine kann ich auch sehr empfehlen. Da gibt es so Fläschchen, die stellt man dann so umgekehrt in den Besteckbehälter und lässt es einmal komplett durchlaufen. Und aber was mein Mann dann, da bin ich noch nicht so hundertprozentig überzeugt, der hat dann irgendwann so Dufttüchlein für den Trockner entdeckt. Wo ich mir dachte, so, also wenn du deine Wäsche schon gewaschen hast und sie riecht immer noch komisch, dann.
Dein Mann hat meinen vollen Segen, okay. Weil ich habe inzwischen, ich habe in der Waschmaschine noch Wäscheparfum.
Wäscheparfum? Und,
ja, das sind auch kleine Kügelchen, die man da reinwerfen kann. Ich glaube, es ist ein total übertriebener Blödsinn. Und dann gibt es aber auch, ich habe keine Duftbäumchen, sondern so eine kleine Flüssigkeit, die kann man tatsächlich auf die schon getrocknete Wäsche nochmal draufträufeln und dann in den Trockner packen.
Es ist also aber, dann laufen die auch alle Hunde der Nachbarschaft hinterher, oder?
Ich wollte gerade sagen, kennst du noch diesen Kuschelweichbär?
Natürlich,
das ist so ein bisschen, als ob der bei uns im
der sich so in diesen Waschkorb reinfallen lässt, oder? Das war doch
genau.
Der.
Genau, ja. Der wohnt bei uns im Keller. Wusstest du das?
Hauptsache, du fütterst auch den.
Ja, der nimmt auch im Winter immer ein bisschen zu.
Hat er einen Speckkragen?
Ja, natürlich. Haben aber Bären immer. Ja, also wir driften ab. Das war auf jeden Fall, finde ich, eine gute Geschichte, dass man da einmal an diese Labels rangegangen ist. Und jetzt, Markus, erzähl mir was Gutes.
Ich habe auch eine sehr schöne Geschichte. Wir kommen direkt mal wieder zu den Tieren. Aber nicht nur. Ich nenne die Geschichte, der Landwirt schlägt zurück. folgendes Szenario. Es gibt ein Problem in Kenia, und zwar so ziemlich jedes Jahr. nämlich mit einer gigantischen Heuschreckenplage. Die haben die jedes Jahr, auch meistens so um dieselbe Zeit, also so im Januar, Februar, so jetzt die Ecke, fallen einfach Unmengen von Heuschrecken über das Land her und fressen absolut alles nieder. So, Schnitt. Eine sehr clevere Firma, wie ich finde, hat herausgefunden, dass wir ja durch die für die Tierproduktion und für die Fleischproduktion immer mehr Futter brauchen. Und dieses Futter muss Protein enthalten. So, und jetzt, wer hat so richtig viel Protein im Körper? Du ahnst
Heuschrecke
es.
Am Spieß.
Die Heuschrecke am Spieß. Ne, und jetzt pass auf, weil die Geschichte finde ich nämlich wirklich clever. Die Firma heißt The Bug Picture und die bieten jetzt kenianischen Bauern Geld dafür, dass die die Heuschrecken sammeln. Und das klingt jetzt erstmal ein bisschen, ne, man sieht da verwirrte Menschen übers Feld rennen und mit dem Kescher nach Heuschrecken. So ist es gar nicht. Die Heuschrecken haben nämlich den kleinen Fehler, dass sie sich nachts einfach auf die Bäume setzen und gar nichts machen. Das heißt, was der Bauer im Endeffekt machen muss, ist nachts am Baum zu rütteln. Dann fallen einfach 10 Zentner Heuschrecken auf den Boden und man kann die einsammeln. Und das funktioniert.
Das heißt
und
aber, das hat sich bei den Heuschrecken noch nicht herumgesprochen, dass der nachts der Bauer kommt.
Dass man sich vielleicht, ich sehe schon Heuschrecken, die sich mit Haushaltsgummis an den Zweig festbinden demnächst. Aber noch hat sich es nicht rumgesprochen. Und deswegen können diese Bauern einfach tatsächlich die Bäume schütteln, sammeln die Heuschrecken ein und bekommen dann für so einen Sack, der dann irgendwie um den 19 Kilo hat, kriegen sie 7 Euro von dieser Firma. Und das ist immerhin, das klingt jetzt nicht viel, aber in Kenia entspricht das dem Tageslohn eines Handwerkers, habe ich herausgefunden. Und dann werden diese Säcke mitgenommen und daraus wird also feinstes Tierfutter gemacht, weil Heuschrecken zu 70% aus Proteinen bestehen. Und deswegen, also ich meine, das ist natürlich jetzt kein Mittel, um wirklich alle Heuschrecken loszuwerden, aber zumindest ein Teil der Heuschrecken sinnvoll loszuwerden, fand ich eine spannende Geschichte.
Ja, was für ein sinnvoller Kreislauf, ne? Ja. Das ist ja wirklich großartig. Also und
Würdest du denn diesen
Nachttrick finde ich gut.
Würdest du denn, man kann ja mittlerweile, es gibt ja auch ne, Heuschrecken zum Essen und so weiter in speziellen Restaurants, würdest du sowas machen?
Die essen oder die einsammeln?
Die essen, beides vielleicht. Ich weiß nicht, wenn du noch ein bisschen Zeit hast, kannst du auch Heuschrecken sammeln gehen.
Das kommt, also ich habe es ehrlich gesagt, ich habe noch nicht Insekten probiert. Ich stelle mir das sehr wenig nussig, mehr knobselig vor. Ne? Und da weiß ich nicht, ob ich das, wenn die aber einfach vielleicht sind wie so geröstelte Zwiebelchen oder so, das könnte ja sein, ich weiß es nicht.
Oh, das wäre es doch mal, so Heuschrecken auf dem Ikea-Hotdog quasi, weißt
so,
du, statt Röstzwiebel.
Ja.
Ich sehe da einen Riesenmarkt.
Musst du natürlich so komisch draufsetzen, damit die noch mit in dieses Labberbrötchen passen.
Natürlich.
Aber du, bei mir ist eigentlich Hauptsache nicht glitschig. Also ich bin jetzt nicht so ein Ausschlürfer von Dingen oder so oder irgendwas wackelt noch. Also wenn das irgendwie knusprig wäre, ich probiere gerne mit aus.
Also im Zweifel ist es ja immer das Gewürz. Weißt du, das ist ja
Das stimmt auch.
Man paniert. Ich sage ja auch, also ist ja alles was du panierst, ist in Ordnung. So, also da würde ich mir auch keine Sorgen machen. Und ich weiß nicht, also ich esse ja auch Garnelen und sowas. Und es gibt in Frankreich, gibt so Mini-Garnelen, die habe ich hier noch gar nicht gesehen, die isst man dann eigentlich mit der Schale und da knackt's und knurpst auch ordentlich. Da denke ich mir, viel anders kann so eine Heuschrecke wahrscheinlich auch nicht schmecken.
Ist das dann wie ein Ei mit Schale essen, so ein bisschen?
Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist auch. Ich weiß nicht, was ist denn dieser Panzer? Ist doch aus, wie heißt das, Chitin oder so ähnlich, glaube ich. Das ist bestimmt auch nur Kalk oder irgendwie sowas. Oh Gott, ich glaube schon, manche Biologen jetzt unter uns
jetzt
zuhören,
schon
fallen gerade schon tot um. Aber ich finde es so lustig, weil ich habe nämlich jetzt gerade erst eine Doku gesehen von einem schottischen Koch, Gordon Ramsay, der da durch Peru gefahren ist und hat dann irgendwie, die haben dann halsbrecherische Kletteraktionen gemacht, um an einen Kaktus zu kommen. In diesem Kaktus leben nämlich Würmer und diese Würmer sind eine absolute Delikatesse, wenn man sie in die Pfanne haut. Und es war so geil, weil der wirklich, also der hat sein Leben riskiert, um an diesen Kaktus dran zu kommen, weil es da wirklich sehr steil nach unten geht. Und da hat er also diesen Kaktus, die Blüte irgendwie zu sich gezogen und dann aufgemacht und dann waren diese Würmer drin und dann hat er sie in die Pfanne gehauen. Und isst das dann und sagt so, ja, schmeckt ein bisschen wie eine frittierte Kakerlake. Und ich denke mir so, ich glaube, das war kein Kompliment. Ja.
Ich weiß nicht, was ich seltsamer finde, dass die das gemacht haben oder dass du so ausführlich solche Sendungen dann guckst. Um auch das Ende mitzuerleben, schaffen sie es, das komisch schmeckende Zeug aus dem Kaktus zu ziehen.
Ich glaube, sowas gucke ich nur, weil ich einfach so froh bin, dass ich es nicht machen muss. Ich sitze einfach nur da und denke mir, oh, du blöd, du musst das jetzt essen, wie doof. Aber das ist,
weil also du musst so, es besorgen.
Ja, so ein Wurm, also ich glaube, also da dann lieber die Heuschrecke, ehrlich gesagt. Weil so ein Wurm, da habe ich so ein bisschen so eine Vorstellung von so einem Creme-Ei, weißt du, so wie es zu Ostern manchmal gibt irgendwie da. Nee, die Konsistenz.
Du magst keine Creme-Eier?
Boah, fürchterlich.
Also wir reden jetzt von Schokoladeneiern mit Eierlikörcreme zum Beispiel.
Ach, schrecklich. Alles, was so schlappert und glitscht, finde ich ja fürchterlich. Ich kaue
einfach. Hast du das jemals probiert? Das heißt, du nimmst dann wieder das Osterei mit den Heuschrecken drin.
Ich esse das Osterei ganz. So. Okay. Aber so viel zur Heuschreckenplage in Kenia.
Ja, cool.
Mit einem kleinen Schlenker nach Schottland und zum Kaktus. Aber ich wäre bereit für deine nächste gute Geschichte, Susan.
Komm, wir reisen weiter und das machen wir, indem wir in Italien, in Süditalien, in Pompeji sind. Ich liebe ja Dinge, die gefunden und ausgegraben werden und irgendwas über die Zeit vor uns erzählen, damit man sich das Leben besser vorstellen kann. Und da hat ja jetzt ein Archäologie-Team oder Archäologenteam, möchte ich es richtig sagen, einen Wagen gefunden. Die finden da ja immer noch irgendwas. Und diesmal war es ja, also man hat da schon häufiger so Arbeits- und Transportgeräte gefunden und dieses Mal hat man so einen richtigen Triumphwagen entdeckt, also ein ganz toll dekoriertes Gefährt. Da konnten, glaube ich, zwei Leute damals mitfahren, so eine Elite auch, hat man gesagt, das konnte man sehen. Und auf diesem Triumphwagen erotische Szenen, sehr gut erkennbar, Menschen, die übereinander herfallen. Ich weiß nicht genau, was sie getan haben, aber es war von vielen erotischen Szenen die Rede. Es ist auf jeden Fall auch sehr gut erkennbar gewesen, aus Zinn und Bronze. Und ich liebe das ja, wenn sowas entdeckt wird, weil man muss sich ja mal überlegen, im Jahr 79 nach Christus ist ja Pompeji unter der Lava begraben worden. Also es ist doch ein Augenblick her schon. Und was, die haben ja letztens da auch erst ein paar Monate her diesen Schnellimbiss entdeckt. Und das fand ich ja auch schon sensationell.
Und unsere Brauerei aus Ägypten wohlgemerkt. Die hatten wir ja auch hier schon in der Show.
Ja, und das ist einfach so super, weil man dadurch, und wenn das dann auch so super erhalten ist, wirklich da so einen Einblick bekommt, was haben die denn da früher gemacht und vor allem, was war offensichtlich wichtig? Ich meine, wer hat heute schon ein Auto mit erotischen Szenen an der Beifahrertür?
Na, ich glaube, man hat einfach ein völlig falsches Bild vom Altertum, ehrlich gesagt, weil wir ja immer so bei, ne, die alten Römer und die alten Griechen, da denken wir, sie den ganzen Tag in ihrer Toga irgendwie durch die Gegend gelaufen und haben im Versmaß gesprochen oder sowas. Nee, die haben einfach auch, die haben gesoffen, die haben sich Pimmelbilder auf dem Wagen gemalt und haben zwischendrin eine Currywurst an der Pommesbude gegessen. So, ich glaube, so viel Unterschied war da gar nicht. Aber ich habe da ganz viele Bilder gerade im Kopf. Also zum einen natürlich aus Ein Käfig voller Narren, wo dann hektisch das Geschirr versteckt wird, wo auch erotische Bilder drauf waren.
Stimmt, da wird schnell die Suppe draufgeschüttet.
Den Film muss man unbedingt mal wieder gucken. Das ist ein guter Vorsatz für Corona-Zeiten, finde ich. Einfach mal wieder Ein Käfig voller Narren gucken. Machst du nichts falsch.
Großartig.
Und mein anderes Bild ist natürlich, weil du gesagt hast, wer macht sich schon erotische Bilder aufs Auto? Ich habe auch sofort, im Endeffekt ist das quasi so, das, was heute die barbusige Airbrush-Braut auf der Kühlerhaube ist, oder nicht? Das gibt's doch auch noch, oder bilde ich mir das ein?
Gibt es das noch?
Ich weiß nicht. Oder bin ich gerade kurz in die 80er Jahre abgedriftet? Das kann natürlich auch sein. Das weiß ich nicht.
Was war das? Eine barbusige was?
Eine barbusige Airbrush-Braut. Das Wort gibt's auch, glaube ich, nicht.
Hat die einen Feuerschweif, oder?
Ja, also da. Also einerseits eine sehr spärlich bekleidete Dame, hinten noch irgendwie ein Wolf, der im Vollmond sehnsüchtig guckt und auf jeden Fall noch Feuer an der Seite. So stelle ich mir das gerade. Und nein, ich habe dich
du
verloren, glaube ich.
Du hast recht, aber nee, ich habe gerade jetzt, wo du es nochmal so schön beschrieben hast, bin ich kurz mit in die 80er gereist und ich glaube, du hast recht, da gehört das hin.
In die 80er. Naja, ist erst 40 Jahre her. Da kann man ja mal.
Eben, ich wollte gerade sagen, so lange und wenn man, das kann man, wahrscheinlich muss man noch gar nicht ausgraben, das steht sogar noch irgendwo. Also von daher ist so ein Fund höchstwahrscheinlich noch in diesen Zeiten.
Du, ich mach gleich weiter. Ich habe nämlich auch noch einen Fund im wahrsten Sinne des Wortes. Da frage ich jetzt aber erstmal, warst du denn schon beim Friseur?
Ja, war ich. Ich musste ein bisschen, du weißt ja, wenn du also irgendwann sieht's auch nicht mehr schön aus, wenn du dich dann auch noch im Fernsehlicht irgendwie aufhalten musst und so oben alles doch deutlich ein bisschen rauswächst, dann muss man da mal hin.
Ja, weil jetzt darf man ja wieder, es ist ja nicht so mein Thema, gebe ich ganz offen zu, aber auch ich habe den Kurzhaarschneider wieder angeworfen, einfach nur, um auch ein bisschen mitmachen zu können.
Einfach nur, um Teil der Gruppe zu sein.
Um ein bisschen mitreden zu können. Ich möchte auch dieses Gefühl haben. Und es gibt in Australien, haben Tierschützer im australischen Buschland nämlich ein Schaf gefunden, lustigerweise wirklich jetzt passend zu diesen Friseuröffnungsgeschichten. Dieses Schaf war auch länger nicht beim Friseur. Es hatte insgesamt 30 Kilogramm Wolle auf dem Körper. Das finde ich so unfassbar. Du musst bitte diese Bilder gucken.
Das sah so unglaublich aus.
Das sah unglaublich aus. Ich werde auf jeden Fall einen Link auch noch in die Shownotes reinsetzen. Das Schaf, sie haben es Barak genannt.
Ja.
Es sah aus, man hat es beschrieben, es sah aus wie ein laufender Riesenpudding. Musste von 3 Leuten geschoren werden, weil das allein gar nicht ging. Die Wolle war wirklich über Ohren, über Augen, überall. Und wie die SZ so schön geschrieben hat, lediglich ein Fressfenster über der Schnauze blieb frei. Oh, ich möchte auch mal ein Fressfenster haben, weißt du? Ich möchte mich einfach so unter Decken verstecken und dann nur so ein Fressfenster freilassen, wo man mir dann
was fressen. Genau so sah es aber aus. Ja, es sah wirklich so aus, wie wenn man sich so ein Kissen um den Kopf bindet und so faltig presst und dann aus diesem Kissen so ein bisschen rausguckt. Dann hat man so ein Schafgefühl.
Stell dir bitte mal vor, 30 Kilogramm Wolle. Also ich meine 30 Kilogramm, ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich überhaupt 30 Kilogramm tragen könnte. Und dann aber 30. Nein, wahrscheinlich nicht, oder? Danke, dass du mir so viel zutraust, Susan.
Du bist ja quasi das mit dem Eigengewicht unterwegs.
Das kam mir ein bisschen zu schnell, dass ich das nicht kann.
Dann aber weißt du, was ich immer rechne? Man rechnet ja immer so bei Diäten, rechnet man sich ja auch jedes Kilo schön.
Ja.
Und dann wird ja gerne in Butterstücken gerechnet. Das heißt, man. Ja, das kennst du wieder nicht, ne? Du dauerschlanker Vogel. Ja, das kenn ich wirklich. Ja, man sagt ja dann sowas so, boah, stell dir mal vor, ne, jetzt 1 Kilo, das musst du dir auch mal in Bildern, das sind ja 4 Stücke Butter, die du da jetzt schon abgenommen hast. Und weil ich das schon häufiger gehört habe, stelle ich mir solche Sachen jetzt immer in Butter vor. Und ich meine, das ist ja jetzt 30 mal 4 Stücke Butter, ja, das kriegen wir gerade noch hin, das heißt, das Schaf hatte also 120 Stücke Butterfell.
So geil. Manche Leute, weißt du, die rechnen noch irgendwie den Euro immer in D-Mark um. Frau Link rechnet in Butter um. Das finde ich auch großartig.
Irgendwann hat mir das mal einer bei einer Diät so erklärt und dann habe ich das noch ein paar Mal gehört und dachte, geil, das ist eigentlich ein schönes Bild, was man so an sich heften hätte, wenn man die Kilo halt noch drauf hätte. Ne?
Also 120 Päckchen Butter hätten wir da.
Ja, aber so ein schönes Bild. Ich meine, das war für das Tier wahrscheinlich wirklich auch sehr belastend. Aber es waren natürlich zur Friseuröffnung wirklich sensationelle Bilder, die natürlich auch jeder aufgegriffen hatte. Fand ich auch großartig. Ah, schön.
Ja, Mensch, dann sind wir doch fertig für deine nächste gute Geschichte, würde ich sagen, oder?
Du, wo wir gerade bei Öffnungen sind, es gibt ja mal wieder Lockerungspläne, mal sehen, ob wir in diesem Jahr noch erleben, dass wir zum Beispiel mal wieder ins Restaurant gehen. Und da gab es schon im vergangenen Lockdown, habe ich mal gehört, in Österreich und jetzt wurde es aber auch wieder in New York gemacht, die Idee, wenn Leute ins Restaurant gehen, werden wir jetzt auch von Anfang an nicht sofort nebeneinander sitzen können und es gibt Abstandsregeln und damit das nicht alles so ungemütlich aussieht und irgendwie sich doof anfühlt, gibt es ein Steak-Restaurant in New York und da haben die tatsächlich Wachsfiguren von Madame Tussauds genommen und haben die an die Tische gesetzt, wo du halt jetzt nicht sitzen darfst.
Großartig.
Das ist auch total super. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich hätte gern den Tisch neben Audrey Hepburn. Und dann sitzt halt einen Tisch weiter Audrey Hepburn. Das Ganze sieht wesentlich belebter aus und wirklich, es sind ja eh tolle Figuren. Und dann kannst du da sitzen und hast nicht so ein doofes Gefühl aus Plexiglasscheiben oder so gekreuzten Absperrbändern, wie wir das ja eigentlich inzwischen schon gewohnt sind, sondern da sitzt da eben Audrey. Und ich habe mich gefragt, Markus, als ich das gesehen habe, neben wem würde Markus wohl gerne sitzen, wenn er sich da eine Wachsfigur an Tisch 2 aussuchen könnte?
Also ich sag mal so, ich glaube Chris Hemsworth würde ich nicht von der Tischbank schubsen, sag ich mal.
Ja.
Der dürfte da, glaube ich, gerne sitzen. Ja, nee, das fände ich irgendwie, nee, wobei dagegen verliert man ja immer nur, weißt du, das sieht man ja, es muss ja irgendjemand sein. der hässlicher ist.
Du brauchst mehr Schatten. Du brauchst mehr Schatten, ne? Nicht zu viel Sonne, da kommt man nicht gut weg.
Da kommt man nicht gegen an. Nee, irgendwie vielleicht doch eher so ein Gérard Depardieu oder sowas. Da kommt man noch ganz gut bei rum, glaube ich, wenn der neben dran
ist. Ja, da ist aber zwei Stühle, ne? Das weiß ich.
Ich habe jetzt nur spontan überlegt, also wenn du sagst, das ist ein Steakhouse, ich hoffe, die haben keinen offenen Grill, weil wenn da die Wachsfiguren neben dran sitzen. Das wäre vielleicht nicht die allerbeste Idee. Da kannst du mal sehen, da sind die 120 Päckchen Butter, die verlaufen dann aber nämlich ganz schnell.
So, und schon sind wir wieder, du weißt, man kann dieses Bild sehr oft brauchen, wenn man sich über Dinge unterhalten möchte.
Aber ich finde es eine super Idee, muss ich ehrlich sagen, aber es ist auf jeden Fall besser als Plexiglasscheiben, weil das finde ich im Restaurant wirklich extrem unsexy. Also, ich weiß nicht, warst du in der Zeit so im Sommer letzten Jahres, als dann doch mal kurz wieder Dinge auf waren, bist du auch mal essen gegangen oder warst du mal in der Kneipe oder?
Ja. Also schon dieser sogenannte Außenbereich, man benutzt ja auch nur noch solche komischen Fachbegriffe in Corona-Zeiten, habe ich auch im Außenbereich mal Platz genommen, ja.
Ja, also ich war nämlich einmal sogar auch mit in meiner Lieblingskneipe und ich fand es schwierig, ehrlich gesagt, weil also man wollte die ja irgendwie unterstützen, aber dann kamen wir da halt wirklich rein und der Laden, der sonst einfach immer rammelvoll ist, natürlich, da saßen dann irgendwie zwei Leute an einem Tischchen und zwei Leute an der Bar und zwischen Bar und Barkeeper war eine Plexiglasscheibe und so. Und da muss ich echt sagen, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, so gerne ich euch unterstützen würde, aber ich glaube, ich komme wieder, wenn die Welt wieder normal ist. Es war wirklich, es war eine ganz traurige Veranstaltung einfach.
Ich kann aus dem Nähkästchen mal des Kölner Treffs im WDR kurz plaudern. Da haben wir in unserer Talkshow jetzt auch Plexiglasscheiben. Ja. Eine riesen Herausforderung, vor allem auch für die Kameraleute, weil sich ja immer irgendjemand drin spiegelt. Ja. Ist mal, manchmal ist es gewollt, aber oft hast du dann so plötzlich drei Köpfe im Interview. Das ist wirklich eine Herausforderung und sehr schön ist immer vor der Sendung, das ist ja das, was der Zuschauer da nicht sehen kann, hängen da überall so Zettel dran mit Finger weg und so 6 Ausrufezeichen.
Oh Gott, weil man ja sonst auch noch die ganzen Fingerspuren darauf hat, oder?
Genau, das ist der Grund. Und ich meine, irgendjemand Armes muss dann wirklich da diese Scheiben wieder putzen, damit sich, wenn schon einer spiegelt, wenigstens sich mit so einem Daumenabdruck auf der Stirn spiegelt.
Ich stelle mir schon vor, dass immer irgendein ahnungsloser Kabelträger sich in diesem Plexiglasscheiben wahrscheinlich spiegelt die ganze Zeit, oder? So der Klassiker.
Ja, es ist, haben wir gar nicht mehr, ist alles nicht erlaubt, es ist ja wirklich minimal, also jeder muss sein Kabel selber ziehen und nein, es ist tatsächlich alles sehr reduziert, aber da musste ich jetzt gerade dran denken, diese Plexiglasscheiben doch sind Herausforderungen in vielerlei Hinsicht.
Oh Mann. Apropos Herausforderung, ich hätte nämlich auch noch eine Geschichte von Herausforderungen in Corona-Zeiten. Du hast ja nun mal auch ein Kind, dann ist dir ja auch das Thema Distanzunterricht bestimmt bekannt. Oh Gott.
Du wolltest mir doch was Gutes erzählen.
Oh wei. Nee, wir kommen aber zu einer, wie ich finde, sehr guten Geschichte, also zumindest sehr lustigen Geschichte. Also ich weiß, für viele Eltern ist das natürlich alles sehr belastend, aber ich musste doch sehr lachen, als jetzt Jimmy Kimmel hat eine 8-Jährige in seine Show eingeladen, beziehungsweise er hat eine Schalte mit ihr gemacht. Sophia Rowlands heißt die Gute, aus Kalifornien. Und Jimmy Kimmel hat sich mit ihr unterhalten, weil die einen sehr cleveren Trick gefunden hat, wie sie nicht mehr am Distanzunterricht teilnehmen muss. Und zwar hat die kleine Sophia…
Wachsfigur hingesetzt.
Na, pass auf, es wird fast besser als die Wachsfigur. Die Sophia hat nämlich irgendwann gemerkt, also sie sollte eigentlich Distanzunterricht machen und sich per Zoom einloggen, hatte aber wirklich keine Lust mehr. Und dann hat die Sophia gemerkt mit ihren 8 Jahren, wenn sie oft genug ein falsches Passwort bei Zoom eingibt, wird sie dauerhaft ausgeloggt aus Zoom und kann sich gar nicht mehr einloggen. Und diese kleine, durchtriebene Sophia hat das einfach jeden Tag gemacht und hat ihre Mutter dann wieder gesagt, Mom, school is broken. Und dann ging die Mutter wieder an den Computer und war völlig fassungslos, warum das Kind schon wieder nicht mehr bei Zoom reingekommen ist. Und so ging das jeden Tag und zwar fast 3 Wochen lang hat sie das durchgezogen. Und die Mutter hat sich wirklich angestrengt, hat bei der IT-Abteilung von Zoom angerufen, hat den Lehrer angerufen, hat sich überall erkundigt und hat es einfach nicht verstanden. Bis dann irgendwann eine Freundin der Mutter hat die Sophia heimlich beobachtet und hat dann gesehen, wie die also 3-mal irgendein Quatschpasswort bei Zoom eingegeben hat und hat das dann der Mutter gesteckt und dann ist die Sache leider aufgeflogen. Ja. Und sie hat dann so schön gesagt, sie hatte 5 Tage lang durfte sie zur Strafe kein Fernsehen gucken. Aber hey, 5 Tage kein Fernsehen, dafür 3 Wochen lang keine Schule. Ist okay, finde ich. Ist ein guter Deal.
Das ist für viele sicherlich ein Bildschirmtausch, der sich gelohnt hat auf jeden Fall.
Ich glaube auch, ja.
Ach, das, weil wir hatten heute erst diese Situation wieder, was sich in letzter Zeit noch mehr häuft, dass man ein Bild hat und die Mikrofone nicht mehr funktionieren. Ah. Und du hast dann wirklich diese Lehrer, die dann mit Händen den Kindern sagen, ja, ich kann dich noch hören, aber nicht sehen. Und dann schreibt das Kind in den Chat, in welcher Gruppe muss ich denn, du bist in der 5, da kann mich aber keiner hören. Hallo? Ja. Weißt du, dann hast du diesen Chat, der eh schon immer entweder mit Katzenvideos oder Daumen hoch und Daumen runter gefüllt ist dann auch noch von so absurden Kommunikationen über, ich kann dich nicht hören, doch jetzt, ja, du mich auch. Und dann musste es halt irgendwann runterfahren. Und ich hatte heute original wieder so die erste Viertelstunde Matheunterricht, haben wir nichts anderes getan, als uns da irgendwie reinzufummeln. Es gab schon bessere Zeiten, aber deswegen finde ich das ja, jetzt, da gucke ich doch mal, vielleicht macht das Kerlchen auch sowas. Und sagt dann, Mama, der Ton funktioniert
nämlich
wieder nicht.
Es gibt nämlich noch einen Trick für all unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer. Den habe ich auch, ja. Der kam auch aus Amerika. Und zwar war das nämlich ein Schüler, der keine Lust hatte, aufgerufen zu werden von seinem Lehrer bei den Zoom-Konferenzen. Und der hat dann einfach seinen Namen geändert. Also er stand dann nicht mehr Kevin oder Steven oder sonst was, sondern er hat seinen Namen Reconnecting eingegeben. Also wird wieder verbunden. Das sah also die ganze Zeit so aus, als hätte der Probleme mit der Verbindung und Zoom würde die ganze Zeit versuchen, wieder eine Verbindung herzustellen zu dem Schüler, weswegen der Lehrer ihn nie aufgerufen hat, weil er dachte, der hat noch Probleme mit dem Mikro, den rufe ich mal lieber nicht auf. Also das vielleicht als kleiner Trick auch noch, einfach mal Verbindung wird gesucht als Namen einsetzen. Könnte auch funktionieren.
Da fällt mir eine gute Sache ein, die ich in diesen Tagen und Wochen ja gelernt habe. Das war mir auch nicht klar, dass ich jetzt weiß, was es bedeutet, wenn jemand sagt, ist das eine alte oder eine neue Hand? Als ich diese Frage zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, bitte was?
Das kenne ich auch nicht. Was ist das?
Nein,
die alte oder neue Hand?
Ist großartig. In Videokonferenzen kannst du ja manchmal die Hand heben und dann eben zu signalisieren, ich würde gerne was sagen.
Okay.
Und wenn du vergisst, die wieder auszuklicken, dann bleibt die halt einfach oben. Und dann weiß man manchmal nicht mehr durch den Weitersprech, weiß man dann eben nicht mehr, hatte der sich jetzt neu gemeldet oder nicht. Und dann fragt man eben, und das ist offensichtlich umgangssprachlich inzwischen nur ganz normal, weil ich habe das überall schon gehört, Susanne, ist das eine alte oder eine neue Hand?
Entschuldigung, wie sprechen Sie mit mir? Ich habe junge Hände.
Was soll das denn heißen? Sie baden gerade Ihre Hände drin in Geschirrspül, bitte. Nein, und ich war völlig entsetzt, seit wann habe ich alte Hände? Aber das, apropos gute Nachricht, wieder was dazu gelernt, war eine gute Erkenntnis für mich.
Mensch, ich würde sagen, wir sind auch fast schon wieder am Ende angekommen.
Total.
Fröhlichen halben Stunde. Wir müssen natürlich noch auf die Formalitäten hinweisen. Das heißt, nein, wir müssen nicht, aber wir wollen sehr gerne. Denn wir wollen es einfach. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich extrem, wenn ihr das auch mitteilt. Zum einen uns, schreibt uns eine Mail an mail@erzählmirwasgutes.de oder bewertet uns, macht Daumen hoch bei Apple Podcasts, bei Spotify, wo auch immer man das machen kann. Und sagt es weiter. Und wir freuen uns auch auf eure Geschichten, wenn ihr irgendwas beitragen wollt zu den Geschichten dieser Folge, schreibt uns einfach eine Mail. Aber zum Schluss haben wir ja immer noch unsere Lieblingsgeschichte der Woche und Susan, ich bin jetzt schon gespannt, was du mitgebracht hast.
Ja, ich habe ja noch heute, ist dir vielleicht noch gar nicht aufgefallen, noch gar nichts über Tiere erzählt.
Ich bin auch schon, ich habe schon ein bisschen Entzug, muss ich zugeben. Dafür werde ich gleich nochmal Tiere hinterherlegen, aber pass mal auf.
Ist ja unsere Kernkompetenz, muss man auch ein bisschen sagen. Es ist auch diesmal gar keine niedliche, sondern auch eine wissenschaftliche Geschichte. Es wurde jetzt nämlich der Stammbaum für Seepferdchen erstellt. Jetzt, ich weiß,
ich
Markus, es juckt dich schon wieder, weil du gleich wieder fragen willst, was wollen die denn damit? Ich sag's gleich vorneweg, ich weiß es
was
nicht.
Was hast du
aber
denn
ich
für
glaube,
ein
es
Bild
ist für die
von mir? Entschuldigung. Da müssen wir mal drüber reden.
Was sollen die denn auf dem Mars? Was wollen die denn da? Und du willst ja mal sofort wissen, welche Daten man auswertet. Ich kann es dir noch nicht sagen, aber sie haben auf jeden Fall die Daten von Seepferdchen ausgewertet und haben jetzt festgestellt, weil die sind ja sehr weit verbreitet, das wusste ich gar nicht so, dass sie sich eben sehr früh in ihrer Entwicklung schon in zwei Gruppen aufgeteilt haben, sozusagen in mit sitzen bleiben und kragen oder sich mal auf den Weg machen. Und zwar gibt es welche, die einfach da geblieben sind, wo sie geboren wurden. Und dann gibt es welche, die sind gereist und dafür haben die sich einfach an Algen dran gehängt und sind mit denen wie mit so einem Floß mitgeschwommen. Und und da, wo es ihnen gefallen hat, sind sie abgestiegen.
Wahnsinn.
Und so haben sich die Seepferdchen so verteilt. Und da kann man natürlich jetzt, also man könnte da jetzt groß einsteigen in diesen Stammbaum, den kann man auch in verschiedenen Wissenschaftsmagazinen jetzt nachlesen. Aber da kann man so ein bisschen was über die Population natürlich erfahren, über die Verteilung auch und natürlich auch über die Gewässer, in denen sie leben und so. Und das war bisher nicht möglich. Und man, dieser Stammbaum, das muss man sich mal vorstellen, ist jetzt erst erstellt, obwohl es Seepferdchen seit rund 25 Millionen Jahren gibt. Das finde ich auch wieder mal so eine beeindruckende Zahl unserer Erde.
Ui, da muss man aber weit zurückgehen.
Das jetzt eben nachvollziehen können.
Das, ja, aber, nein, ich finde das total sinnvoll, natürlich. Ich finde das total sinnvoll. Du schätzt mich komplett falsch ein. Ich finde es ganz wichtig zu wissen, ob die Lisbeth-Seepferdchen 1879 den Heinz-Günther-Seepferdchen geheiratet hat und wenn ja, wo.
Und mit welcher Alge sind sie damals gefahren?
Als du gerade gesagt hast, die haben sich in zwei Gruppen geteilt. Ich hatte ja sofort die Jets und die Sharks von West Side Story irgendwie im Kopf. Ich stelle mir jetzt schon die ganze Zeit die West Side Story gesungen von Seepferdchen vor. Aber das ist vielleicht
und
nur in meinem Kopf.
Und wenn es einer kann,
so,
dann Seepferdchen, weil die hätten auch den Tanz dazu, weil ich finde, das sind so wunderbar, großartig, hübsche, grazile, sozusagen das Gegenteil einer Winterkatze.
Tanzen können. Also. Auch selten Seepferdchen mit Fettkragen am Hals, habe ich auch noch nicht gesehen.
Ja, und du, wenn man dann, weiß nicht, wie sich die Gruppe entwickelt hat, die zu Hause geblieben ist.
Wenn, die haben wahrscheinlich 120 Päckchen Butter am Körper kleben, würde ich mal.
Reines Seepferdchenfett.
Mein Gott, so, es wird sehr verstiegen diesmal, glaube ich, aber ist egal.
So, komm, deine Lieblingsgeschichte.
Meine Lieblingsgeschichte der Woche hat natürlich auch mit Tieren zu tun und ich bleibe bei uns zu Hause, also direkt quasi einen Meter neben mir. Ich sitze ja aus akustischen Gründen in unserem Schlafzimmer und da haben wir einen Balkon und an diesem Balkon ist ein Meisenhäuschen. So, und diese Woche war es soweit, die Meisen sind wieder eingezogen und ich heule fast vor Glück jeden Tag, wenn ich die Meisen in mein Vogelhäuschen reinfliegen sehe. Aber ich habe jetzt eine Frage an unsere Zuhörer. Ich hoffe, dass wir Hobby-Ornithologen unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern haben, denn in diesem Meisenhäuschen sind Blaumeisen reingeflogen und jetzt habe ich aber auch Kohlmeisen reinfliegen sehen. So, und jetzt frage ich mich, haben die gerade, ja, aber wirklich, wird da gerade wild kreuz und quer geknöpert oder aber machen die eine WG oder gibt es da Verteilungskämpfe? Bitte erklär das mir, weil ich kann mir ganz schlecht vorstellen, dass die sich, also so ein Flatsharing, das glaube ich nicht so richtig in diesem Meisenhäuschen. Und das würde mich jetzt wirklich interessieren, wird da gerade wild gekämpft und wird zum Schluss nur eine Meisenart überleben? Oder was ist da los? Weil ich möchte natürlich, also ich habe jetzt sogar noch ein Vogelhäuschen aufgehängt, weil ich mir gedacht habe, dann können die sich das vielleicht irgendwie aufteilen oder so. Aber
du Guter!
Ich bin nicht sicher, ob es funktioniert, aber wir probieren es auf jeden Fall aus. Jedenfalls, die Meisen sind wieder da und das ist für mich immer so das Zeichen. Es wird jetzt Frühling und alles wird wieder gut.
Was hörst du denn, würde ich noch kurz wissen wollen. Also hört es sich nach Streit an oder nach Sex?
Naja, nee, also wenn, dann sehr ekstatischer Sex. Nein, Meisen schimpfen ja so. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Die können ja richtig laut, also richtig laute Kampfgeräusche von sich geben. Also so richtig schlecht gelauntes Gechilpe geben die von sich. Und das hören wir also den ganzen Tag irgendwie. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt, ob das dann doch eher Lustgeräusche sind oder ob die wirklich gerade irgendwie mit der Steinschleuder aufeinander schießen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht können uns das ja die Hörer erklären. Ich würde mich sehr freuen. Einfach eine Mail an mail@erzähl mir was Gutes schicken.
Ich bin wirklich wieder sehr gespannt, welche Geschichte uns das jetzt erreichen. Und welche Häuser da schon umgezogen werden mussten. Das wird sehr schön.
Wir lassen uns überraschen und wir werden nächste Woche natürlich darüber berichten. Susan, es war mir wieder eine helle Freude. Und,
es hat großen Spaß gemacht.
Ich würde sagen, wir machen uns eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder.
Genau, erzählt euch was Gutes. Bis dann. Tschüss.